Annette von Droste-Hülshoff, Der Knabe im Moor. O schauerig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche, unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Fest hält die Fibel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Hohl über die Fläche sauset der Wind. Was raschelt drüben am Hage? Das ist der gespenstische Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Hu, hu, es bricht wie ein irres Rind, hinducket das Knäbelein zage. Vom Ufer starret gestumpf hervor, unheimlich nicket die Föhre. Der Knabe rennt, gespannt das Ohr durch Riesenhalme wie Speere. Und wie es rieselt und knittert darin, das ist die unselige Spinnerin. Das ist die gebannte Spinnlenor, die den Haspel dreht im Geröhre. Voran, voran, nur immer im Lauf, voran, als wollt es ihn holen. Vor seinem Fuße brodelt es auf, es pfeift ihm unter den Sohlen wie eine gespenstische Melodei. Das ist der Geigenmann ungetreu, das ist der diebische Fiedlerknauf, der den Hochzeitsheller gestohlen. Da birst das Moor, ein Seufzer geht hervor aus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Margret, ho, ho, meine arme Seele. Der Knabe springt wie ein wundes Reh, wär nicht Schutzengel in seiner Nähe, seine bleichenden Knöchelchen fände spät ein Gräber im Moorgeschwele. Da mählich gründet der Boden sich, und drüben, neben der Weide, die Lampe flimmert so heimatlich. Der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf, zum Moor zurück, noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröhre war's fürchterlich, o schaurig war's in der Heide. Sie wissen ja, es bereitet mir stets ein großes Vergnügen, wenn ab und zu eine reizende Tanzdame mit einer Ballade vorbeischaut und mir hier im Studio Gesellschaft leistet. Das soll aber nicht heißen, dass ich meinen heutigen Gast nicht ebenso herzlich willkommen heiße. Ich habe nämlich die große Freude, einen guten, alten Kollegen vom jungen Theater begrüßen zu dürfen, wenn ich mir den Wortwitz hier erlauben darf. Michael Amelung. Michael, grüß dich.
Hallo, Olaf.
Das mit dem alten Kollegen darf ich ja sagen, weil du bist schon seit 2012 in Ingolstadt engagiert, richtig?
Ja, stimmt, genau.
Also, lieber Michael, du hast uns die Ballade vom Knaben im Moor mitgebracht. Mhm. Wie bist du auf dieses Gedicht gestoßen?
Ja, ich musste erst ein bisschen suchen, muss ich gestehen, weil einfach die Besten schon weg waren. Aber ich habe ja den Brunnen zu Hause. Kennst du den?
Der ewige Brunnen, ja, ist mir ein Begriff.
Genau, und da findet man ja so einiges. Und da bin ich wieder auf diese Ballade gestoßen. Auch weil ich dachte, es wäre ja mal nicht schlecht, noch mal eine Frau dabei zu haben. Aber die Droste-Hülshoff ist, glaube ich, schon mal bei dir vorgekommen.
Oder? Wir hatten sie schon einmal. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es war bisher die einzige Frau, die wir in unserer Reihe haben. Es ist allerdings auch wirklich sehr schwer, eine Balladendichterin zu finden. Bei der Gelegenheit können wir an dieser Stelle ganz nebenbei die verehrte Ingeborg Joppin grüßen. Die hatte die Ballade von Annette von Droste-Hülshoff nämlich auch auf ihrem Wunschzettel. Sie sehen, Frau Joppin, so nach und nach arbeiten wir Ihre Liste hier Stück für Stück ab. Und in einem Punkt muss ich Frau Joppin Abbitte leisten. In Folge 23 habe ich ja kühn behauptet, der Knabe im Moor sei streng genommen gar keine Ballade. Ich habe mich da inzwischen eines Besseren belehren lassen. Das Besondere an der Ballade ist ja, da wirst du mir beipflichten, Michi, dass sie die drei Grundformen der Literatur, nämlich Lyrik, Epik und Dramatik, in sich vereinigt. Deshalb hat sie Goethe auch als das Urei der Dichtung bezeichnet. Mir fehlte beim Knaben so ein bisschen das Drama. Für mein Gefühl überwog das Lyrische, der lyrische Anteil stark, zulasten eines Spannungsbogens, der auf irgendeinen Höhepunkt oder eine Pointe hinausläuft. Wie ging's dir damit? Also du hast dir ja diese Ballade ausgesucht und du hast auch richtig angenommen, dass es eine ist. Was hat dich besonders fasziniert?
Ja, also ich bin da, eigentlich habe ich mich mit der Frage, ob das jetzt eine Ballade ist oder nicht, gar nicht beschäftigt. Mich hat die einfach gepackt. Ich habe sie auch seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen oder gehört und mir sind sofort so Kindheitserinnerungen hochgekommen. Ich komme ja aus Niedersachsen und da gibt es Moore, zwar nicht direkt vor der Haustür, wo ich gewohnt habe, aber so um das Steinhuder Meer herum und bei Neustadt am Rübenberge gibt es das Tote Moor und allein ja in diesem Namen schwingt ja schon alles mit, was irgendwie an Schauerlichkeiten so auch in dieser Ballade vorkommt. Und ja, für mich war das Wort Moor eigentlich schon immer so verbunden eben mit diesen Spukerscheinungen, mit Gespenstern, Irrlichtern und natürlich auch irgendwie Toten, die sich aus dem Moor erheben und wieder irgendwie auferstehen. Da gibt es in Hannover im Landesmuseum eine Moorleiche, die ich als Kind gesehen habe in der Ausstellung. Und das war ziemlich eindrücklich, weil so ein Ding sieht ja schon sehr gruselig aus. Das ist ja so völlig ein schwarzer Klumpen. Also,
ich habe gelesen, dass das in früheren Zeiten, wenn man so eine Leiche gefunden hatte im Moor, dass die Menschen die zu Pulver zerrieben haben, ein Pulver, das sich dann Mumia nannte und das als eine Art Heilmittel eingenommen haben, so wie man das heute noch von der traditionellen chinesischen Medizin kennt, dass man da Tigerpenisse irgendwie zu sich nimmt, um die Potenz zu stärken. Also diese Moorleichen scheinen eine große Faszination ausgeübt zu haben. Mhm. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil sie komplett unversehrt waren. Also die tauchten ja nach Hunderten von Jahren da irgendwie auf und sahen aus wie am ersten Tag.
Genau. Ne? Bis auf die Farbe. Ne? Also die war ja schon anders. Und das war für mich auch wirklich so ein, also diese Vorstellung von diesem Moor verschluckt zu werden, da so reingezogen zu werden und Jahrhunderte später als so ein schwarzer Klumpen wieder ausgespuckt zu werden, das war schon echt eine richtige Gruselvorstellung. So.
Ja, ich habe gelesen, bei Tacitus steht das, also den habe ich nicht gelesen, aber das soll es stehen, dass die Germanen damals Feiglinge und Unkeusche im Moor versenkt haben, so eine Art Gottesstrafe.
Ja.
Und wahrscheinlich hat man dann auch geglaubt, dass die eben dann nicht nach Walhall kommen oder wo die Germanen irgendwie ihre Toten dann sich wünschten, sondern dass sie da weiter rumgeistern.
Aha.
Wir haben ja in unserer Ballade insgesamt vier von diesen Geistergestalten, die da auftauchen. Der erste ist der Gräberknecht. Ja. Ich weiß nicht, hast du verstanden, welches Vergehen der Gräberknecht begangen haben soll? Ich bin nämlich nicht ganz schlau geworden. Es heißt ja,
der dem Meister die besten Torfe verzecht. Ne?
Richtig, ja, genau.
Also vielleicht, weil Torf als, das war ja auch ein Mittel, um zu heizen und Feuer in Gang zu halten. Vielleicht war das irgendwie wertvoll und er hat sich das unter den Nagel gerissen heimlich.
Also es gibt da im Netz natürlich die abenteuerlichsten Interpretationen. Irgendwie einer hat geschrieben, dass das der Totengräbergehilfe sei, dass der den Torf eben heimlich verkauft hätte. Aber es geht ja um dieses Zechen, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Also meine Interpretation ist eher, dass das ein Torfstecher ist und Ich habe gefunden im Netz, es gibt sogar Torfschnaps. Man kann ja aus allem Schnaps machen, aus Enzianwurzeln, aus Zirbenzapfen. Und man kann anscheinend auch aus Torf Schnaps brennen.
Ah ja.
Also meine Interpretation ist jetzt, dass dieser Torfstecher irgendwie die besten Torfe eben nicht beim Meister abliefert, sondern daraus sich seinen Schnaps brennt und den dann versäuft oder so. Aber man sieht, da ist immer noch Luft für Interpretation. Die zweite ist dann die gebannte Spinnlenor.
Ja.
Da musste ja ich zuerst an einen Weichspüler denken, was natürlich ganz abwegig ist. Aber die Lenor ist wohl wirklich eine Abkürzung für Leonore.
Ja.
Also das ist der Name dieser Spinnerin. Was die verbrochen hat, weiß man auch nicht so genau.
Aber die ist gebannt im Sinne von verbannt, ne? Also aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und wahrscheinlich ins Moor geschickt worden, um dort, naja, zu
genau,
versinken.
Die hat man also irgendwie aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen. Im Netz steht irgendwie, dass man früher wohl öfters da mehr Wolle berechnet hat, als man dann versponnen hat und da also betrügerisch gehandelt hat. Spinnen ist ja auch, hat ja auch eine Doppelbedeutung. Ja, also ne, man kann ja Wolle spinnen, man kann aber auch irgendwie abstruse Gedanken spinnen.
Mhm.
Vielleicht hat man, früher hat man ja auch so die etwas geistig Minderbemittelten auch irgendwie gern mal ausgesondert.
Stimmt.
Ich habe auch gelesen, dass in Arbeitshäusern früher gesponnen werden musste. Man hat da also seine Strafe auch abgeleistet, indem man eben Wolle gesponnen hat. Also auch hier steckt so das Verbrechen schon ein bisschen drin. Beim Fiedler Knauf, da steht's ganz klar da, der hat den Hochzeitsheller gestohlen.
Ja.
Heute tapezieren auf türkischen Hochzeiten die Gäste irgendwie die Braut mit Geldscheinen. Früher hat man da eine kleine Spende irgendwo reingegeben und die hat der Fiedler geklaut.
Ja.
Was ist mit der verdammten Margret? Die scheint ja wirklich aus einem Höllenspalt irgendwie hervorzutauchen, also direkt aus dem Inferno.
Ja, also da kam mir auch gleich die Assoziation, die ist durchgedreht, die ist irgendwie, die hat den Verstand verloren und ist ins Moor gerannt und irrt da immer noch rum heute.
Ich hatte ja irgendwie so einen Blitzgedanken, es gibt im Shakespeare-Stück vom Richard III. Gibt es einen Auftritt von einer irren Margaret, das ist die alte Königin, die Witwe vom Heinrich dem VI., die da in einer Szene den ganzen Hof irgendwie aufmischt und den Richard verdammt, das ist so die einzige, die ihm noch Kontra gibt. Die ist mir dabei irgendwie in den Sinn gekommen. Du sagst ja, du hast da Kindheitserinnerungen an so eine Moorlandschaft. War das für dich damals auch ein unheimlicher Ort oder war das eher ein Abenteuerspielplatz?
Beides. Also ich meine, immer wenn ich da war, kann ich mich erinnern, war das Wetter wunderschön. Es war sonnig und es war irgendwie überhaupt nicht bedrohlich erstmal so. Also die Bedrohung war viel subtiler eigentlich. Das waren eher so die Schauergeschichten und die Legenden und Sagen vielleicht auch so, die man sich in der Gegend erzählt hat. Also überall, wo es Moore gibt, gibt es natürlich auch lokale Geistergeschichten oder irgendwelche uralten Geschichten, die so weitererzählt worden sind. Davon habe ich zwar jetzt so keine mehr im Sinn, aber ich stelle mir so vor, dass es einerseits eben diese Naturlandschaft gab, die besonders war und wo natürlich auch schon auch immer so diese Warnung mitgegeben wurde, verlass die Wege nicht, pass auf, geh nicht zu weit weg und so. Das war schon also immer dabei. Aber eigentlich fand ich es da immer wunderschön. Wobei mir jetzt gerade witzigerweise einfällt, ich war einmal mit meinem Vater dort und uns ist tatsächlich eine ausgebüxte Kuh entgegengekommen. Und da hatte ich Angst, weil ich habe noch nie eine Kuh, ist mir noch nie sozusagen auf dem Weg entgegengekommen.
Das ist ja quasi das irre Rind, was Frau Droste-Hülshoff da erwähnt.
Genau.
Das ist dir auch begegnet. Das ist sehr lustig. Bist du denn auch ein abergläubischer Mensch?
Also im Alltag eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich denke immer so, ich stehe eigentlich mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Im Theater ist das manchmal ein bisschen anders. Also so vor Premieren oder so gehe ich dann lieber auf Nummer sicher und spucke den Leuten über die Schulter und sage nicht Danke, wenn man mir toi 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 wünscht.
Also, ne, also so diese Rituale, ja, die halten wir dann schon ein, vorsichtshalber. Was ich auch sehr spannend fand, es geht ja um diese Fibel. Der Knabe hat ja eine Fibel dabei. Und das wird von vielen Interpreten dahingehend interpretiert, dass das also ein Kind auf dem Schulweg ist. Wobei ich dann dachte, das ist ein bisschen ein komischer Schulweg, der durch so ein gefährliches Moor führt. Es gibt auch noch eine andere Bedeutung für die Fibel, nämlich bei den Römern zum Beispiel und wahrscheinlich auch noch im früheren Mittelalter war das eine Spange zum Zusammenhalten der Kleidung.
Ja, genau.
Das würde dann bedeuten, dass sich das Kind irgendwie, weil es noch keine Knöpfe hat, sich irgendwie an so einer Sicherheitsnadel festhält.
Ja. Gut, ich war jetzt schon ein paar Mal in Manching im Kelten- und Römermuseum, da sind die ja alle ausgestellt, diese uralten Dinger. Okay. Das habe ich jetzt schon so gedacht, das wird wahrscheinlich diese Nadel gemeint sein. Aber auch so, die den Haspel dreht im Geröhre zum Beispiel.
Das Geröhre, ich dachte erst an einen Hirsch oder was. Es ist aber, es ist wirklich das Röhricht gemeint,
ja,
das im Verlaufe dieser Ballade immer größer wird. Ne? Man hat das Gefühl, das Kind wird immer kleiner.
Stimmt.
Und die Natur drumherum wird immer riesiger.
Ja.
Sehr schön fand ich das Bild von den Speeren. Ja. Riesenhalme wie Speere. Die Droste-Hülshoff ist ja bekannt dafür, dass sie also eine sehr bildgewaltige Sprache hat. Mhm. Aber das durchzieht so ein bisschen die gesamte Ballade, dass es da ja teilweise Worte gibt und Wortschöpfungen auch, die man heute erstmal so ein bisschen nachwirken lassen muss.
Ja.
Also ich musste öfters lesen, um das Drama, was ja eher so ein Inneres ist, zu finden. Das ist eine naturmagische Ballade.
Aha.
Also gehört zur Gattung der naturmagischen Balladen. Goethe hat die anscheinend erfunden. Sein Erlkönig ist ein Paradebeispiel dafür. Da geht es ja auch um ein Kind, das sich verfolgt fühlt. Hier ist es ja ähnlich. Das Kind empfindet eine Bedrohung, die vielleicht gar nicht da ist, aufgrund dieses Aberglaubens. Würdest du deinen Kindern denn die Ballade vorlesen? Hättest du da Bedenken?
Witzigerweise ist es ja heute total neblig gewesen.
Wir haben das extra bestellt, dieses Wetter, damit wir uns eingrooven können.
Perfekt gepasst zum Einstimmen auf dieses Gedicht. Und ich war kurz vorher mit meiner Tochter auf dem Weg in den Kindergarten und sie war sich also hundertprozentig sicher, dass das nicht nur Nebelschwaden waren, sondern dass da auch das ein oder andere kleine Gespenst dazwischen gewesen ist. Und ja, ich denke schon, dass ich Ihnen das vorlesen würde. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Ja? Ich bin gespannt, wie Sie reagieren. Ja, es geht ja gut aus am Ende.
Eben, er kommt ja wieder heil an.
Ja.
An der Scheide, vielleicht das noch, also damit ist die Wegscheide gemeint, damit hier auch keine Missverständnisse entstehen.
Klar.
Michael, ich danke dir sehr. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jederzeit gerne wieder. Das war die 26. Folge von Danner tanzt. Liebe Frau Joppin, sind Sie noch da? Ja, sehen Sie, da haben wir Ihnen en passant gleich noch einen zweiten Balladenwunsch erfüllt. Und ich konnte meinen Irrtum aus Folge 23 korrigieren. Man lernt ja nie aus, mea culpa. Ihr damals ebenfalls aufgelistetes Droste-Gedicht Am Turme ist allerdings nun wirklich keine Ballade und bleibt reine Lyrik. So viel Klugscheißerei erlaube ich mir am Rande. Wenn Sie sich in das moorige Thema noch etwas weiter vertiefen wollen, vielleicht so viel noch zur Ergänzung. Die Knabe im Moor-Ballade war nämlich Teil eines aus insgesamt 12 Gedichten bestehenden Zyklus namens Heidebilder. In diesen Bildern entwirft die Droste ein breites Landschaftspanorama der Heide ihrer westfälischen Heimat. Das kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Geschrieben hat sie den Zyklus während ihres Aufenthaltes in Meersburg am Bodensee, wo sie auch ihre letzten Jahre verbrachte. Da spielte dann vielleicht auch ein gewisses Heimweh eine Rolle. Veröffentlicht wurde die Reihe 1844. Der Knabe im Moor erschien allerdings erstmals schon 1842 im Morgenblatt für gebildete Leser, weswegen die Ballade auch wunderbar zu diesem Podcast passt, wie ich finde. Wunschballade.
Wunschballade.
Wenn Sie, liebe Hörenden, ebenso wie der Michael eine weitere Balladendichterin vermissen und eine kennen, die ich hier unbedingt mal vorstellen sollte, oder wenn Sie sagen, was hat der Danner immer mit seinem Balladenfimmel, ich kenne hier einfach ein schönes Gedicht, dann haben Sie nach wie vor die Gelegenheit, mir einen solchen Wunsch zukommen zu lassen. Als E-Mail oder telefonisch. Näheres finden Sie auf der Homepage von Sparte X. Sie sehen ja, früher oder später erfülle ich jeden Wunsch. Wow.